Herr, wir bitten dich, dass du redest, dass du meine Worte benutzt und zu uns allen redest. Herr, bitte segne die Zeit und sei du mitten unter uns. Amen. Vor der Predigt würde ich gerne noch eine Anmerkung machen aus der Woche. Also in der Woche habe ich ein Gespräch geführt mit jemandem und da ging es so ein bisschen um das Bibelverständnis und wie man jetzt mit der Auslegung umgeht. Und ich bin mir sicher, dass es bei uns in der Gemeinschaft ganz verschiedene Auffassungen davon gibt, wie man die Bibel auslegen kann. Und ich denke, eins ist dabei wichtig, die Bibel ist die höchste Autorität unter Gott. Das habe ich jetzt in den Bibelstunden habe ich das als allererstes Thema gemacht. Und ich will das nochmal sagen für alle, das ist ja immer so, ne, neuer Prediger, was denken der jetzt und wie, wo ordnet der die Bibel ein? Die Bibel ist für mich die höchste Autorität unter Gott. Und wenn ich hier auslege, dann verstehe ich mich nicht als der theologisch hier der King im Ring und der es jetzt am besten auslegt, sondern ich sehe mich als ein Jünger, der hier das Wort Gottes auslegt, Gott fragt, was steckt da drin und was möchtest du uns sagen? Und ich gehe davon aus, jeder von uns könnte das auch tun. Also jeder von euch, der da sitzt, kann das auch tun. Und deswegen, wenn euch irgendwas auffällt, wenn ihr denkt, in der Predigt, da war irgendwas, ach, da möchte ich nochmal drüber diskutieren, dann tut das bitte. Kommt auf mich zu. Denn ich habe, für mich persönlich ist das so, ich wünsche mir, dass wir darum ringen, zu verstehen, was im Wort Gottes steht. Und dass wir darum ringen, es auf die richtige Art und Weise zu verstehen. Es gibt einfach kritische Themen, die werden auch in nächster Zeit, werden wahrscheinlich noch so ein paar Themen auf uns zukommen, die müssen wir ausdiskutieren. Und da gibt es unterschiedliche Meinungen. Aber mir ist wichtig dabei, lasst uns keine Angst haben. Das ist mir das Allerwichtigste. Lasst uns keine Angst haben da vor anderen Meinungen, davor, dass jemand etwas anders sieht. Lasst uns keine Angst haben vor Fehlern, dass man mal was falsch ausgelegt hat. Denn Angst ist eine ganz gefährliche Geschichte für eine Gemeinschaft. Weil Angst macht verkrampft, Angst macht hart und Angst macht lieblos. Also lasst uns offen und fröhlich miteinander diskutieren. So, jetzt kommen wir endlich zur Predigt und ich möchte die heute nicht so lang machen wie die letzten. Der Text, den wir heute haben, ist aus dem Alten Testament. Die letzten Wochen war immer irgendwas aus dem Neuen Testament. Heute haben wir einen Text aus dem Alten Testament und zwar geht es um eine Stelle, in der Abraham eine Rolle spielt. Und Abraham bekommt von Gott sozusagen eine Lehrstunde und wir dürfen zusehen und dürfen selbst davon lernen. Ich erkläre erstmal die Situation, bevor ich die Bibelstelle vorlese, die da sich darum, also den Kontext, den Zusammenhang. Die Situation ist die, Abraham, seine Frau Sarah und die Knechte und Mägde und das Vieh und so weiter, haben sich in einem Hain gelagert, der heißt Mamre. Das ist westlich vom Jordan. Und an dieser Stelle haben sie ihre Zelte aufgeschlagen und da begegnet dem Abraham Gott. Der Herr begegnet ihm in Form von drei Männern, die da plötzlich erscheinen. Und der Abraham als freundlicher orientalischer Mann empfängt sie. Gastfreundschaft ist das höchste Gut, also schlachtet er ein Tier und also ein Kalb, bereitet es ihnen zu, sie kriegen frisches Brot und so weiter. Die drei, also der Herr in diesen drei Männern, verkündet, dass Sarah ein Kind bekommen wird. Sarah muss darüber lachen, sie wird eines Besseren belehrt, die drei Männer sagen nochmal, du wirst das Kind bekommen. Und dann machen sich die drei wieder auf den Weg. Und Abraham begleitet die drei ein Stück weit. Als guter Gastgeber geht er noch ein Stück mit. Und jetzt kommt eine interessante Stelle. Das ist auch noch nicht die Stelle, die zu unserem Text gehört, aber schon interessant. Jetzt überlegt sich Gott, ob er Abraham offenbaren möchte, dass er Sodom und Gomorra vernichten will. Vers 17 geht es los. Ah ja. Da brachen die Männer auf und wandten sich nach Sodom und Abraham ging mit ihnen, um sie zu geleiten. Da sprach der Herr, wie könnte ich Abraham verbergen, was ich tun will? da er doch ein großes und mächtiges Volk werden soll und alle Völker auf Erden in ihm gesegnet werden sollen. Denn dazu habe ich ihn auserkoren, dass er seinen Kindern befehle und seinem Hause nach ihm, dass sie des Herrn Wege halten und tun, was recht und gut ist. Auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Ja, Gott tut es. Gott zeigt dem Abraham, was er vorhat mit Sodom und Gomorra. Und was, warum er ihm das zeigt, das sage ich dann später. Und Abraham muss diese Stadt kennen. Er muss Sodom kennen, denn dort wohnt sein Neffe Lot. Die waren vorher zusammen unterwegs, haben sich dann das Land aufgeteilt und Lot wohnt in Sodom. Und er hat ihn bestimmt besucht, war da bestimmt ein paar Mal da. Und er muss wissen, um was es sich da handelt bei dieser Stadt. Sodom und Gomorra waren zwei Städte, die am Unterlauf des Jordans liegen. Und in der rabbinischen Literatur heißt es über diese Städte, das steht also nicht in der Bibel, sondern es ist quasi dazu geschrieben worden. Also wenn ihr, ich sage es mal ganz kurzer Exkurs, wenn ihr die jüdische Bibel, das Alte Testament lest, dann, wenn ihr die aufschlagt, dann steht in der Mitte des Buches so viel, das ist der Platz, den die Bibel quasi hat, und dann die Seite ist aber so groß und um den Rand stehen lauter Kommentare, stehen lauter Zusatzinformationen. In der Mitte die Heilige Schrift und außen die Kommentare dazu. Und da heißt es, erklärend, die Menschen hatten Früchte des Feldes und Goldstaub die Fülle. Davon wollten sie nichts abgeben und sie wollten keine Durchreisenden, denn sie fürchteten um ihr Hab und Gut. Also die Menschen in Sodom und Gomorra, die haben genug, die haben viel und die wollen nichts davon abgeben. Wir kennen die Geschichte, wir haben sie wahrscheinlich im Ohr, was dann passiert. Wir wissen, dass zwei von diesen drei Männern nach Sodom gehen. Und wir wissen, dass die männlichen Bewohner von Sodom vor das Haus von Lot kommen und sie vergewaltigen wollen. Und das hat erstmal nichts mit Homosexualität zu tun, so wird es manchmal ausgelegt, aber sie wollen diese Männer kaputt machen. Sie wollen diese Männer, ja, sie wollen sie nicht töten, aber sie wollen sie so richtig fertig machen, dass sie bloß nicht auf dumme Gedanken kommen. Und man fragt sich, wie krank muss man sein, wie kaputt muss man sein, dass man zu sowas fähig ist, dass man so böse ist. Diese unverständlich böse und grobe Gewalt. Wie kommt man dazu? Wie kommt eine Stadt dazu? Aber das fragt man sich vielleicht auch, wenn man an die, ich weiß nicht, ob ihr das noch im Kopf habt, diesen Fall in Indien, als diese Frau von 6 Männern vergewaltigt wurde. Das fragt man sich da auch. Wie kann man so verbohrt, so dumm, so, man findet irgendwie gar keine Worte dafür. Wie kann das sein? Und dann kriegt man mit, also gerade was diese Vergewaltigung in Indien angeht, dann bekommt man mit, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt Gegenden in Indien, da passiert das häufiger. Da gibt es keinen Respekt für die Frau. Da gibt es das öfter, dass Frauen einfach vergewaltigt werden und die Frauen schweigen noch darüber, weil sie nicht wissen, ob sie dann einfach umgebracht werden, wenn sie was dazu sagen. Und es geht so weit, dass Frauen nur wegen ihres Brautgeldes geheiratet werden und dann bei häuslichen Unfällen ums Leben kommen. Ich will gar nicht beschreiben, wie. Das kann man sich, wenn man das hört, da wird man richtig bitter, wenn man das, also, und da wünscht man sich, dass Feuer vom Himmel regnet, ehrlich gesagt. Also wenn ich das höre, da denke ich mir so, was für ein Mensch musst du sein, um so zu handeln? Wie musst du unterwegs sein, dass du sowas machst? Da wünscht man sich das Gericht, dass das Gericht niederprasselt. Und das ist, und man weiß, das steckt in dieser Gesellschaft ein Stück weit drin. Da gibt es die, die vergewaltigen und die es zulassen. Die nicht drüber reden und die das System irgendwie unterstützen. Und so stelle ich mir das in Sodom und Gomorra vor. Das war im System verankert. Das war irgendwie in dieser Gesellschaft, ja weiß ich nicht, okay, üblich. Und die zwei Engel haben sie nicht gekriegt. Die zwei Engel haben die Männer mit Blindheit geschlagen und sind abgehauen mit Lot und seiner Familie. Aber wie viele Durchreisende vorher wurden überfallen und fertig gemacht und getötet. Da versteht man, dass Gott das Gericht bringen will. Also, Abraham kennt diese Stadt, muss diese Stadt kennen. Und jetzt kommt unser Predigttext für heute. Und irgendwie finde ich den schon ein bisschen kurios. Aber Abraham blieb stehen vor dem Herrn und trat zu ihm und sprach: Willst du denn den Gerechten mit dem Gottlosen umbringen? Es könnten vielleicht 50 Gerechte in der Stadt sein. Wolltest du die umbringen und dem Ort nicht vergeben um der 50 Gerechten willen, die darin wären? Das sei ferne von dir, dass du das tust und tötest den Gerechten mit dem Gottlosen, so dass der Gerechte wäre gleich wie der Gottlose. Das sei ferne von dir. Sollte der Richter aller Welt nicht gerecht richten? Der Herr sprach: Finde ich 50 Gerechte zu Sodom in der Stadt, so will ich um ihretwillen dem ganzen Ort vergeben. Abraham antwortete und sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden zu reden mit dem Herrn, wiewohl ich Erde und Asche bin. Es könnten vielleicht 5 weniger als 50 Gerechte darin sein. Wolltest du denn die ganze Stadt verderben um der 5 willen? Er sprach: Finde ich darin 45, so will ich sie nicht verderben. Und er fuhr fort, mit ihm zu reden und sprach: Man könnte vielleicht 40 darin finden. Er aber sprach: Ich will ihnen nichts tun um der 40 willen. Abraham sprach: Zürne nicht, Herr, dass ich noch mehr rede. Man könnte vielleicht 30 darin finden. Er aber sprach: Finde ich 30 darin, so will ich ihnen nichts tun. Und er sprach: Ach siehe, ich habe mich unterwunden, mit dem Herrn zu reden. Man könnte vielleicht 20 darin finden. Er antwortete: Ich will sie nicht verderben um der 20 willen. Und er sprach: Ach Herr, zürne nicht, dass ich nur noch einmal rede. Man könnte vielleicht 10 darin finden. Er aber sprach: Ich will sie nicht verderben um der 10 willen. Und der Herr ging weg, nachdem er aufgehört hatte, mit Abraham zu reden. Und Abraham kehrte wieder um an seinen Ort. Abraham feilscht mit Gott um diese Stadt. Was soll das? Ist Gott nicht der Herr? Weiß er nicht, was er tut? Wir wissen, dass es keine 10 Gerechten in der Stadt gab. Und wir wissen, dass Sodom und Gomorra dem Gericht unterworfen werden, dass sie mit Feuer verbrannt werden tatsächlich. Aber ich denke, diese Begebenheit, die hat 2 Seiten, die für uns wichtig sind. Das erste ist, Abraham soll etwas über Gerechtigkeit und Verheißung lernen. Das wird deutlich in dieser Stelle, wo Gott überlegt, ob er es ihm sagen soll. Da steht: Ich habe ihn auserwählt, dass er seinen Kindern befehle, dass sie die Wege des Herrn halten, auf dass der Herr auf Abraham kommen lasse, was er ihm verheißen hat. Abraham hatte von Gott die Verheißung bekommen, dass er viele Nachkommen haben wird, dass er der Vater vieler sein wird. Aber ein Segen, eine Verheißung, kommt nicht einfach so. Es braucht das auf dem Weg des Herrn bleiben. Es braucht die Aktion von uns. Wir haben auch Verheißungen von Gott erhalten. Uns sagt Jesus zum Beispiel, er sagt seinen Jüngern, aber das dürfen wir auch annehmen: Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Ein Satz, der sehr häufig zitiert wird, den kriegt man immer mit. Das ist so ein Reisesegen, dass man das nochmal so schön im Kopf hat. Der Herr ist mit uns. Aber da gehört auch ein Vers noch dazu. Davor steht nämlich: Geht hin und mache zu Jüngern alle Völker. Das darf man nicht weglassen. Oder Jesus sagt: Alles, was 2 von euch auf der Erde gemeinsam erbitten werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Denn wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Was für eine mächtige Verheißung. Ja, da muss man aber auch beten. Da muss man auch zu 2 oder zu 3 zusammenkommen und muss beten. Verheißungen und Segen, die haben immer auch was damit zu tun, dass wir aktiv werden, dass wir am Herrn dranbleiben, dass ich am Segen dranbleibe. Und es gibt eine Sache, die ist uns Christen die wichtigste, zu Recht. Und es ist die Sache, die uns alle verbindet, auch mit anderen Denominationen. Dass Jesus am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden. Dass Jesus gestorben ist für unsere Schuld und dass wir gerecht gemacht werden vor Gott. Das bringt uns in Gottes Nähe. Das macht uns gerecht vor Gott. Und das ist das Größte und Beste, was uns passieren kann. Aber es hört da nicht auf. Die Frage ist, wie geht's jetzt weiter in deinem Leben? Das anzunehmen ist das Wichtigste, was wir tun müssen. Umzukehren, Buße zu tun und uns die Gnade Gottes zusprechen zu lassen. Aber wie geht's weiter? Da darfst du nicht stehen bleiben. Das war's nicht. Und dass mir Gott meine Sünde immer und immer wieder vergibt, das ist wichtig und gut zu wissen, weil wir ja Sünder bleiben. Wir werden auch immer wieder schuldig, aber wir dürfen wissen, Gott vergibt mir immer wieder. Und das ist auch gut so. Das sollen wir wissen und das müssen wir uns auch klar machen. Aber die Frage ist, was wird aus deinem erlösten Leben? Woran erkennt die Welt deine und meine Veränderung? Verheißungen, Versprechen Gottes und Segen brauchen aktives Verhalten von uns. Und es geht hier nicht um Werksgerechtigkeit. Es geht hier nicht darum, nur weil ich etwas tue, bin ich gerecht vor Gott. Nein, ich kann nichts tun, das mit Gott mich gerecht macht. Gott macht mich aus seinem Willen heraus gerecht. Aber es gibt ein Ergebnis aus dieser Erlösung und um dieses Ergebnis geht es. Gott sucht Gerechte. Damals in Sodom und heute bei uns in unserer Gemeinschaft. Ein Gerechter, was macht ein Gerechter eigentlich? Macht er alles richtig? Oder ist er besonders unfehlbar? Hat er einen bestimmten Erleuchtungsgrad erreicht? Ein Gerechter richtet Dinge. Der richtet nicht über andere. Nein, der richtet Dinge, dass sie wieder in die richtige Richtung laufen. Der bringt Dinge in Ordnung. Ganz praktisches Beispiel. Wenn einer von vielen Leuten gemieden wird, irgendjemand, kannst du mal kurz drüber nachdenken, ob dir jemand einfällt, der von vielen gemieden wird, weil er komisch ist, weil er stinkt, weil er irgendwas an sich hat, was die meisten irgendwie nicht in Ordnung finden. Kriegt man ja immer mal mit. Dann ist der Gerechte derjenige, der auf ihn zugeht. Man ist der Gerechte derjenige, der den Kontakt sucht und der mit ihm einen Weg geht und guckt, wie das wieder in Ordnung kommt. Der sich darum kümmert, dass die anderen ihn nicht mobben, die anderen ihn nicht ausgrenzen, sondern auf ihn zugehen. Wenn einer sichtbar in Schwierigkeiten ist, dann ist der Gerechte derjenige, der hingeht und mit ihm das Leid trägt. Und mit ihm diese Situation durchlebt und mitträgt. Und zum Schluss, man kann es auch auf politischer Ebene sehen oder man muss es auch auf politischer Ebene sehen. Auch für uns arbeiten Sklaven. Die sehen wir nicht, aber die gibt es trotzdem. Meine Klamotten, die werden in Bangladesch und sonst wo hergestellt und da leben und da arbeiten Sklaven. Wir diskutieren, dass in Deutschland 8,50 Euro Mindestlohn bezahlt wird und das ist auch richtig so. Aber woanders arbeiten Leute für uns und machen zu Niedrigstlohn unsere Sachen, die wir anziehen. Wo ist unser Auftrag als Gerechte, als Kinder Gottes? Ein Gerechter richtet die Dinge in Gottes Sinn. Und Abraham soll das seinen Nachkommen sagen und beibringen. Und auch wir sollen Gerechtigkeit in unseren Familien, auf unserer Arbeit und unter unseren Freunden üben und weitersagen und vorleben. Auch gegen die Strömung, es ist schwierig, wenn alle über einen herziehen, das ist schwierig, dagegen anzukommen. Es ist viel, viel einfacher, noch irgendwas zu finden, was man noch dazu sagen kann. Aber ein Gerechter, der sagt was dagegen. Friedhelm Geis hat mal gesagt, was in den Familien nicht passiert, das brauchst du in der Gemeinde nicht zu suchen. Fand ich einen super Satz. Hat er an der Kreuzkirche gepredigt. Was in den Familien nicht passiert, das brauchst du in der Gemeinde nicht zu suchen. Da ist der nächste Punkt. In den Familien müssen wir es leben, müssen wir Gerechte sein. Und dann, ich sag's euch ganz ehrlich, muss ich mich selber angucken. Bin ich gerecht zu meinen Kindern? Wenn ich jetzt in der Gemeinschaft gearbeitet habe, den ganzen Tag, komme abends nach Hause und dann kommt David und dreht völlig am Rad. Bin ich dann gerecht zu meinem Sohn, wenn ich ihn ins Bett lege? Wir sollen das Licht der Welt sein. Wir sind das Licht der Welt, hat Jesus gesagt. Wir sollen Gerechte sein. Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt, Fürbitte. Wie kommt Abraham darauf, so dreist mit Gott zu reden? Habt ihr euch das schon mal überlegt? Ich habe das gelesen und dachte, Junge, was soll denn das? Also ich meine, wenn er gesagt hatte, 50, 40, okay. Wenn er frech wird, noch 30, okay. Aber der handelt bis auf 10. Es ist fast unerträglich. Wenn man diesen Text liest, dann denkt man sich, hör doch mal auf, jetzt ist gut. Er handelt von 50 auf 10. Was soll uns das zeigen? Was soll uns das symbolisieren? Soll uns das zeigen, wie gut Abraham feilschen konnte? Nein, es zeigt uns, wie geduldig Gott ist. Es zeigt uns, wie barmherzig Gott ist. Wie geduldig der Herr mit uns ist im Gebet und wie barmherzig Gott gegenüber den Opfern in dieser Stadt ist. Gott will nicht, dass irgendein Gerechter umkommt. Und Gott will eigentlich auch nicht, dass irgendjemand umkommt. Gott lässt mit sich reden. Wir müssen es nur tun. Wir müssen es nur machen. Und ehrlich gesagt, ich habe jetzt schon ein paar Gebetskreise erlebt. Gebetskreise sind meistens die am schwächsten besuchten Kreise in der Gemeinde. Das ist ja ist nicht nur bei uns so, das ist überall so. Wenn du sagst, wir machen Gebetsstunde, ja, da kommt so ein kleiner Haufe zusammen und gibt sein Bestes. Lasst uns beten, auch lasst uns Dinge bitten, wo wir vielleicht denken, das ist dreist oder das ist irgendwie, das darf ich nicht beten. Warum nicht? Warum sollen wir nicht dafür beten, dass noch viel, viel mehr Spremberger Gott kennenlernen? Vielleicht, warum sollen wir nicht groß denken? Warum sollen wir nicht beten dafür, dass wir uns verdoppeln, so wie wir hier sitzen, uns verdoppeln? Dass wir in Schwierigkeiten kommen und irgendwie überlegen müssen, wie wir den nächsten Bau anstreben? Keine Ahnung. Warum beten wir nicht so? Jetzt könnte man ja einwenden, naja, gebracht hat das Gebet ja nichts. Die Stadt wurde ja doch irgendwie verbrannt. Ah nee, ist nicht ganz richtig. Lot und seine Familie wurden gerettet. Und das waren keine 10. Die wurden gerettet. Die zwei Engel gehen dorthin und holen die raus. Alle Gerechten werden rausgeholt. Das Gebet war nicht umsonst. Gott gibt uns noch viel mehr Gnade. Der ist uns noch einen Schritt voraus, darin Gnade und Barmherzigkeit zu geben, als wir uns vorstellen können. Lasst uns Gerechte sein in unserer Stadt und in unserer Gesellschaft. Lasst uns fragen, welchen Zustand soll ich verändern? Es gab in der Geschichte immer wieder Leute, die Zustände verändert haben, die so ein Brennen hatten und gesagt haben, das muss ich verändern, Sklaverei abgeschafft haben und so weiter. Wo soll ich als Gerechter handeln? Und lasst uns nicht aufhören, mit Gott zu debattieren und frech zu beten, Dinge zu bitten, die herausfordernd sind. Amen. Wir wollen gemeinsam beten und ich bitte euch dazu aufzustehen. Vater, hab Dank, dass du es gut meinst. Hab Dank, dass es uns gut geht hier in Spremberg. Hab Dank, dass wir in so einem Wohlstand leben dürfen. Und hab Dank für die Möglichkeiten, die wir haben. Vater, hab Dank, dass du barmherzig bist. Dass du auch barmherzig bist mit denen, die dich noch nicht kennen. In Spremberg und überall. Vater, wir wollen dich bitten. Wir wollen dich bitten, dass Gerechtigkeit aus den Spremberger Gemeinden rausgeht. Dass Gerechtigkeit von uns ausgeht als Gemeinschaft und dass Gerechtigkeit aus den anderen Gemeinden ausgeht. Dass die Menschen in Spremberg an uns erleben, was es heißt, in deinem Sinne zu handeln. Wir bitten dich, dass du uns dazu Kraft gibst. Und wir bitten dich, dass du uns Weisung gibst, wo wir das machen sollen. Dass du uns zeigst, wo du Gerechtigkeit üben möchtest. Vater, und wir wollen groß bitten. Wir wollen dich bitten, dass du uns als Gemeinschaft doppelt so groß machst. Wir wollen dich bitten, dass du Leute in unsere Gemeinschaft führst, die dich noch nicht kennen und die hierher kommen, weil sie dich erlebt haben. Weil sie erlebt haben, dass du der Lebendige bist und dass du Sünden vergibst und dass du heilst, dass du gesund machst, dass du veränderst. Wir wollen dich bitten, dass du große Wunder tust in unserer Stadt. Wir wollen dich bitten um Erweckung, dass Menschen, dass viele Menschen in dieser Stadt dich kennenlernen. Herr, bitte wirke in dieser Stadt und wirke auch bei uns hier in der Gemeinschaft. Vater, wir wollen dich heute auch nochmal besonders bitten um Opfer von häuslicher Gewalt. Wir bitten dich, dass du diejenigen segnest, dass du diejenigen tröstest, denen das passiert, die Opfer werden. Wir wollen dich bitten, dass du in diese Familien reinsprichst. Wir wollen dich bitten, dass es zur Versöhnung kommt. Wir wollen dich bitten, dass es um Heilung, zu Heilung kommt. Und wir bitten dich, dass du uns offene Augen schenkst, zu sehen, wo sowas passiert. Wir bitten dich, dass du handelst. Und wir bitten dich, dass du unsere Kinder segnest und dass du uns segnest, wie wir mit unseren Kindern umgehen, dass wir unsere Kinder in Gerechtigkeit erziehen, dass wir unseren Kindern zeigen, wer du bist und dass unsere Kinder dich finden und dich erleben. Herr, wir legen dir alles hin, was wir bitten, und wir legen dir alles hin, was wir uns auch denken und wünschen und gerne hätten. Wir vertrauen dir das an und vertrauen dir, dass du das Beste für uns willst und uns genau das gibst, was wir ertragen können und was wir tragen können. Und alles, was uns nicht einfällt und all das, was noch fehlt, das legen wir in das Gebet, was du uns beigebracht hast, Herr. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.